Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Gute Nachrichten für alle, die clever planen. Der Lemken Frühkauf wurde erweitert. Nach den Frühjahrsrabatten sind ab jetzt auch ausgewählte Herbstmaschinen Teil der Aktion. So profitiert ihr bei vielen Maschinen von attraktiven Konditionen. Schaut euch die Aktion am besten direkt auf unserer Website an. Früh starten, clever sparen. Und jetzt viel Spaß mit Carina und Johannes.
Das ist Boden und Ständig
mit Carina Dünchen-Kill und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Heute mal zu etwas außergewöhnlicher Aufnahmezeit. Wir haben 7.30 Uhr und starten mit der Aufnahme. Das hat Gründe, die wir gleich noch weiter erläutern werden, denn unser Gast, den wir heute dabei haben, der ist oder die ist heute nämlich auf Reisen und deswegen passt es ganz gut, dass wir das dann um diese Uhrzeit machen und ich glaube auch bei Carina passt ganz gut.
Na klar.
Wenn unsere Stimmen noch ein bisschen, aber erstmal, ja.
Ja, genau.
Hallo, ich Carina. Bin auch da. Hallo Carina, ich bin schon hier voll im Erzählen drin, obwohl wir ja noch so früh haben.
Ich wollte gerade sagen, schön, dass du, ja, hallo erstmal von mir auch an alle Zuhörer. Schön, dass du schon da so in Plaunerlaune bist. Ich habe mich gerade gefragt, ob du auch so ein Mensch bist, der morgens aufsteht, hallo wach und dann ohne Punkt und Komma schon erzählen kann. Aber ich glaube, das hat sich gerade erledigt, die Frage.
Naja, aber tatsächlich. Ich finde das immer schön, morgens nochmal eben meine Ruhe zu haben. Deswegen stehe ich auch gerne früher auf, bevor der Rest der Familie aufsteht, um eben so eine Viertelstunde in Ruhe Kaffee zu trinken. Und jetzt aber muss ich sagen, ich war jetzt auch hier relativ früh im Büro und da war aber auch schon der erste Kollege dann da, mit dem man dann sich auch schon mal unterhält. Deswegen, ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass die Stimme noch ein bisschen eingerostet ist. Aber ich habe also heute schon die ersten Worte verloren, bevor wir jetzt gesprochen haben.
Na Gott sei Dank, da hast du mir schon was voraus. Ich habe noch nicht so viel gesprochen. Ich bin natürlich auch schon seit über einer Stunde wach und habe auch schon den vierten Kaffee hier auf dem Tisch stehen. Aber ja, gesprochen habe ich noch nicht so viel, weil meine Kollegen sind alle noch nicht da. Von daher.
Ja, ne, schön, Carina. Aber ich habe das Gefühl, bei euch ist die Ernte auch relativ weit fortgeschritten, wie wahrscheinlich bei den meisten. Hier in der Region ist nur noch der Raps da und der war genau wie bei dir, wie beim letzten Mal, wie du erzählt hast, auch noch nicht so weit, sodass die meisten sich nochmal zurückhalten wollten, obwohl er eigentlich gut aussah, aber doch nicht so gut war.
Mhm. Genau so ist es hier auch. Also wir werden voraussichtlich, wenn nichts schief geht, ich klopfe direkt auf Holz, dann auch heute fertig. Tatsächlich haben wir dann heute die ganze Mannschaft bestellt für den letzten Tag. Gestern Abend haben wir schon die ersten kleinen Fältchen noch hier vor der Tür quasi schon geerntet und wollen dann heute nochmal dann mit allem Mann durchstarten, dass wir dann auch zügig durchkommen. Ja, das war bei uns ja, wie du schon gesagt hast, auch genau das Problem. Also wir könnten ja schon gefühlt seit 2 Wochen fertig sein, wenn der Raps reif gewesen wäre. Jetzt sind wir tatsächlich dann, heute ist auch der 29. Juli, ne? Sind wir genauso wie vor ein paar Jahren schon mal am gleichen Tag fertig, aber trotzdem ja, wie gesagt, mit allem ja viel flotter auch durchgekommen und so. Also es ist schon eine frühere Ernte, kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Ja, und beim Raps hatten wir, wie gesagt, das Problem, aber da habe ich mich auch mit vielen ausgetauscht, unter anderem auch schöne Grüße mit dem Rapul-Team. Ja, das, was ich ja schon gesagt habe, ne, gefühlt war der noch sehr grün, als wir vor anderthalb Wochen, glaube ich, das erste Mal reingefahren sind, haben wir dann direkt abgebrochen. Und auch jetzt, die Stängel und so sind noch grün. Ja. Und es ist auch nicht ganz optimal, aber ich habe mit denen auch Rücksprache gehalten und da hieß es auch, naja, das Zeug muss jetzt runter, weil das wird auch nicht mehr besser bei der Witterung, die wir halt haben. Ne? Ich habe ja auch gesagt, so, ich hätte mir nochmal so einen schönen Landregen gewünscht zum Abreifen. Das hilft ja auch oft nochmal. Aber ja, leider war das nicht der Fall. Also wir sitzen nach wie vor auf dem Trockenen. Auch, ich weiß gar nicht mehr, wann wir die letzte Folge aufgenommen hatten. Da war ja auch nochmal was Regen gemeldet, eigentlich fürs Wochenende, ne? Und das ist ja auch wieder munter alles genau an uns vorbeigezogen. Jetzt heißt es angeblich am Samstag mal irgendwie Gewitter und eventuell 2 Liter. Oh wow. Also mal gucken, was da kommt. Aber ja, wie gesagt, da warten wir jetzt dann auch nicht mehr drauf. Das Zeug muss dann jetzt auch runter, weil das wird auch sonst nicht mehr besser, bevor er nachher noch grüner wird, wie er jetzt schon ist. Und dann, dann sind wir tatsächlich fertig für dieses Jahr. Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist doch schön. Ja, dann drücke ich die Daumen für heute, dass alles klappt. Und Wollte ich gerade erzählen. Ach so, ja, bei uns sollte es ja auch regnen am Wochenende, hat es auch dann immer geregnet. Dann hast du gedacht, jetzt fängt mal gerade so schön an. Mhm. Dann nach 3 Minuten wieder aufgehört, dann war der Boden nass und dann war der innerhalb von 2 Minuten wieder trocken. Also mhm.
Ich weiß auch gar nicht, bei welchem Influencer ich es gesehen hatte. Ich glaube, es war bei Friedrich. Die hatten tatsächlich irgendwie auch 10 Liter oder sowas, also ein bisschen mehr, ne? Und dann hat er danach dann auch mal einen Spaten ausgepackt und hat dann mal gezeigt, wie viel das bei der Trockenheit halt ausmacht, ne? Also da ist gerade vielleicht mal oben so die Kruste ein bisschen aufgeweicht und vielleicht die ersten 2 bis 5 Zentimeter waren dann ein bisschen feuchter, aber unten drin war halt ja nach wie vor immer noch alles trocken, deswegen, also da muss ja schon jetzt auch wirklich was kommen und natürlich dann keine Sturzflut, die dann nur wieder wegschwimmen, sondern eigentlich bräuchte es da echt mal so 2-3 Tage Landregen, dass es auch Zeit hat, in den Boden einzuziehen. Also wie gesagt, wenn ich unsere Kartoffeln sehe, dann oh weh, da muss da wirklich bald mal was passieren.
Ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall. Aber ihr habt doch die ersten jetzt auch schon gerodet. Wie waren denn da so die Knollengrößen?
Ja, die frühen, die natürlich in der Vegetation dann auch ein bisschen weiter waren, die sind noch ganz okay so von der Sortierung. Machen wir uns nichts vor, natürlich auch viele kleine da, weil das Problem in Anführungszeichen, was wir hatten, dass als wir die gelegt haben und so, da war ja auch noch Wasser da, dementsprechend sind natürlich auch viele Knollen angesetzt und jetzt nach hinten raus dann die Trockenheit. Ja. Kannst du dir ja vorstellen, wie die Sortierung aussieht. Vor allen Dingen bei den späteren Speisekartoffeln, gleiche Sorte, ist jetzt auch das Kraut dann schon abgestorben und da sieht es dann natürlich noch bitterer aus. Also kleine Kartoffeln haben wir dieses Jahr auf jeden Fall genug, dicke wohl weniger. Die gehen wir wahrscheinlich nachher suchen für die Gastronomen. Aber ja, das ist leider so, ne? Da können wir nichts dran ändern.
Mist, das ist immer, ja gut, aber das dann hoffen wir mal, dass es wenigstens bei anderen ein bisschen mehr geregnet hat. Das ist ja teilweise bei uns auch sehr regional, muss ich sagen, unterschiedlich. Ja. Ich hatte mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der wohnt vielleicht 30 Kilometer von mir weg, der sagte, die hatten am Wochenende auch schon so eine Viertelstunde schönen, kräftigen Regen. Wo man auch gedacht hat, wie du gesagt hast, wenn es jetzt noch weiter so regnet, dann hätte man schon wieder Probleme, dass überall alles voll läuft. Ja. Aber und bei uns war wieder dann gar nichts. Ja, war bei dir, glaube ich, auch.
Ja. Also auf so einer Insel. Also es ist auch wieder rechts und links an uns vorbeigezogen. Ich habe das Regenradar mir angeguckt und dachte so, ah ja, da kommt ja auch eine dunkelblau, da kommt ja mal was. Und dann hat es sich wirklich genau bei uns quasi nach rechts und links verabschiedet. Und wir saßen in der Mitte auf dem Trockenen, da sitzt ihr und denkst so, es ist doch zum Verrücktwerden. Auch so, du siehst diese ganzen schönen potenziellen Regenwolken, ne, alles grau und denkst so, jetzt mach doch die Schleusen auf. Aber ja, nix da.
Ja, Carina, bevor wir jetzt mal unseren Gast fragen, ob der Regen gehabt hat, hast du denn noch Feedback gekriegt zu den zur letzten Folge?
Ja, ich habe einiges an Feedback bekommen, durchweg positiv wie immer, auch so, dass es immer interessant ist mit uns. Und ein Feedback habe ich bekommen, nicht nur einmal, sondern mehrere Male, dass ich sogar die Folge mir zumindest den Anfang auch noch mal anhören musste. Wann ist das passiert, dass du im Vorspann mit Carina Dünsch im Kiel sagst?
Ja, das haben wir, ach ja, stimmt, das wollten wir noch thematisieren.
Da wusste ich gar nichts von.
Das haben wir extra angepasst, Carina, für dich.
Ja, wow.
Da musste ich extra nochmal den Vorspann neu einsprechen. Das war gar nicht so einfach, weil das musste genau in der richtigen Geschwindigkeit sein, damit das
noch. Ja, klar. Passt. Ja, gut, dass es ein kurzer Name ist, Kill hinten dran und nicht noch, keine Ahnung. Es gibt ja auch längere Namen.
Ja, erst will ich machen dann Carina und Johannes, aber das passte dann nämlich nicht. Das hat unser Cutter dann gesagt, wir müssen das doch ein bisschen länger machen. Und dann haben wir das angepasst. Ja, ich wollte dann, hatte ich mir sogar letztes Mal noch auf meinen Zettel geschrieben, dass ich da thematisieren wollte. Siehste? Aber ich habe das dann leider nicht mehr untergekriegt und ist angepasst worden. Ja.
Habe ich mir unseren Vorspann auch noch mal kurz angehört.
Ja, schön. Ja, witzig. Ja, dann schön, dass dir, ich hoffe, es gefällt dir jetzt, Carina, mit deinem neuen Namen und ist nicht so ungewohnt.
Wunderbar. Es ist immer noch ungewohnt für mich, solche euch mal einen Witz erzählen. Ich habe meine neue Krankenkassenkarte bekommen, wo ja auch dann der Doppelname draufsteht. Die muss man ja auch unterschreiben. Dann ist mir aufgefallen, also das habe ich natürlich auch hier so während der Ernte im Hoppla-Hopp, irgendwann kam die und dann habe ich die, ich tausche die Karten dann immer direkt aus, weil man eine neue bekommt, ne, damit auch nichts schief geht. Und ja, auf die Schnelle unterschrieben, ja, dreimal darfst du raten, vorne steht jetzt Dünschem Kill, hinten steht nur Dünschem unterschrieben. Ja, da muss man sich echt dran gewöhnen.
Ja, das kann ich mit, also das glaube ich. Auch beim Telefon, sagte meine Frau, ist das immer schwer, wenn man sich meldet. Mhm. Also ich weiß ja nicht, wie du das im tagtäglichen Geschäft machst, ob du dich jetzt immer mit deinem Doppelnamen meldest oder nur mit einem Namen oder wie auch immer. Der anruft.
Nee, das nicht. Also natürlich, ich würde jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt der Jan mich anruft, dann gehe ich auch nicht dran mit Karina Dünschem Kill. Dann, also wenn du eine Kante anrufen, gehst du ja eh irgendwie meistens mit nur Hallo oder keine Ahnung was dran oder Hallo Jan direkt. Nee, das jetzt nicht, aber ich versuche es mir tatsächlich immer noch anzugewöhnen. Also es ist, wie gesagt, mit so einem Doppelnamen und dadurch, dass der Ursprung ja gleich geblieben ist, fällt es mir irgendwie noch schwerer, dann das hinten ranzusetzen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Ja, gut, Karina, würde ich sagen, holen wir mal unseren Gast dazu und hören mal, wo die sich so rumtreibt und wo wir die erwischen.
Sehr gerne.
So, jetzt sind wir hier mit unserem Gast und der ist nicht nur bekannt und kennt sich aus mit Lemke-Maschinen, sondern der kennt auch den Stallgeruch und die Arbeit mit Tieren. Sie ist beruflich viel unterwegs, dazu vielleicht gleich mehr und dann meistens noch in Ländern, wo die anderen Leute Urlaub machen, wie man hier so bei Lemken immer sagt. Und eine Sache, die meistens wahrscheinlich im Gepäck nicht fehlt, sind die Jogging-Schuhe. Hallo Luisa, vielen Dank und schön, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen und schöne Grüße nach Italien.
Buongiorno und guten Morgen, Johannes, Carina, genau.
Guten Morgen,
Luisa. Aus Bella Italia.
Ja, sehr schön. Wo du Buongiorno sagst, sprichst du Italienisch oder?
Nee. Ah, leider nur un poco. Also Verständnis ist schon ein bisschen da. Die Wörter, die so in den Gesprächen fallen, kann ich mittlerweile, ich kann gut folgen, aber ja, sprechen, da reicht es noch nicht für.
Und wo genau bist du jetzt in Italien?
Genau, gerade sind wir in Vicenza, sind im Norden Mailand gestartet und haben diese Woche aber echt den Trip bis in den Süden vor uns. Also 8 Stunden reine Reisezeit heute Abend, morgen früh. Genau, das ist ein intensiver Trip dieses Mal.
Ja, cool, Luisa. Vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern erzählen, was du bei Lemken machst und wie du genau dazu gekommen bist.
Genau, also ich bin vor 2,5 Jahren durfte ich die Lemken-Familie, mich da einbringen, kam ins Gespräch im Endeffekt, und zum Verständnis von meinem Werdegang her, also ich bin so ein klassisches Kind vom Dorf, bin halt in der Landwirtschaft groß geworden, wie du gesagt hast, eher das Kuhgirl gewesen über die Jahre, muss ich ja offen gestehen, und bin dann durch Studium der Agrarwissenschaften in den Job irgendwann früher oder später eingestiegen, als das durch war und habe dann beruflich bedingt einen Umzug hinter mir. Also ich komme eigentlich auch aus der Nähe von Göttingen, da bin ich groß geworden und bin dann nach Köln gezogen für diese erste Position und war dann vertrieblich in der Milchviehberatung unterwegs. Ja, und durch diese lokale Nähe, dann war Lemke natürlich irgendwie um die Ecke, bekannter Arbeitgeber, tolles Unternehmen irgendwie in der Landwirtschaft. Wurde ich einfach angesprochen und habe so meinen Weg dann gefunden und seitdem keinen Tag bereut.
Das klingt gut. Aber jetzt muss ich doch nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn du sagst, du warst eigentlich das Kuhgirl. Hattet ihr einen landwirtschaftlichen Betrieb oder hast du auf einem Betrieb geholfen und hast du Kühe gemolken oder was hast du da gemacht?
Genau, also meine Großeltern hatten einen Betrieb bei uns noch. Da habe ich aber wirklich dann nur in den frühesten Kinderjahren noch die Tiere quasi im Stall erlebt, noch nicht viel selbst mitgemacht. Und dann bin natürlich auch Klischee-Erfüller, Reiten, Pferdegirl. Und auf dem Betrieb hatten wir dann 120 Tiere Milchvieh. Und ja, ich habe von Ferien bis eigentlich auch so unter der Woche jeden Morgen irgendwie da mein Leben mit verbracht und ja, dementsprechend immer gemolken, die Kälber versorgt und eigentlich alles rund um den Stall mit betreut und versorgt.
Ja, schön. Ist auf jeden Fall auch spannend, mal einen Gast zu haben, der irgendwie gefühlt der Tiermensch ist mit Kühen und Pferden und dann bei der Landtechnik landet. Normalerweise ist es eigentlich immer so, dass die Leute sagen so, ah nee, mit Tieren hatte ich so gar nichts am Hut, lieber Boden und Kulturen und Landtechnik, ja.
Ja, aber ich sag ja mal so schön, wenn man einmal dieses grüne Blut hat und ich finde, ja, Ackerbauli, also das muss ich natürlich sagen, jetzt bin ich auch wirklich seit Januar erst in den Export oder hier in den Vertrieb gewechselt, also intern bei Lemken war ich ja vorher in der Personalwelt unterwegs. Aber was ich da jetzt wirklich im ersten halben Jahr alles gelernt habe und ja schon auch durch diese internationale Perspektive, gehen wir auch gleich noch drauf ein, das ist Wahnsinn. Und da irgendwo dieser Ansatz, schon einfach die Zukunft von morgen mitzugestalten, also super erfüllend.
Spannend.
Wie ist denn, das ist vielleicht auch noch eine gute Frage, ich weiß ja, dass du bei Lemken auch erst im Personalwesen unterwegs warst, im Recruitment, ja, heißt das doch, und dann bist du ja jetzt gewechselt, oder wie kommst du dann von der Agrarwissenschaft zur Personalabteilung und dann jetzt wieder zum Vertrieb? Das ist ja auch eigentlich ein sehr interessanter Werdegang, muss ich mal wieder feststellen.
Ja, da habe ich auch schon einige Rückfragen bekommen. Genau, das ist jetzt nicht so der klassische CV, wo man sagt, okay, das sind total schlüssige Schritte. Aber das war tatsächlich immer so ein bisschen, ja, ich nenne es mal Schicksalhaftigkeit, aber im ersten Job habe ich quasi diesen Weg ins Personalwesen, obwohl es nicht den direkten Zusammenhang mit Agrarwissenschaften hat, gefunden. Und dann habe ich tatsächlich auch nochmal quasi einen Masterstudiengang, aber genau deshalb, on top belegt, wo so ein bisschen der Fokus auch aufs Personalwesen gerichtet war. Das war zwar auch spezialisiert aufs Agribusiness, aber ja, im Endeffekt, es ist ja meistens so, wenn man auch Studium der Agrarwissenschaften anfängt, entweder man hat den Betrieb noch zu Hause und will den auch irgendwie dann übernehmen nach bestmöglicher fachlichen Praxis irgendwie entwickeln und gestalten oder ja, wie bei mir jetzt die Großvatergeneration. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, ob ich weitermachen möchte, aber hätte für mich wirklich bedeutet, ich hätte super viel investieren müssen, gerade wieder im Bereich Tier, um irgendwie einen Stall zu führen, wo ich sage, okay, der entspricht meinen Tierwohlstandards, aber ist irgendwie auch aus ökonomischer Sicht tragbar. Und dann war es so, als Frau jung alleine, so eine riesen Investitionsschritte. Jetzt wollen wir nicht zu sehr aufs politische System und auch was damit einhergeht.
Ich glaube, das können wir nicht fertig.
Genau, aber dann war die einfache Entscheidung, okay, das passt eben nicht, den Weg gehe ich nicht. Und dann ist es so, dass man ja irgendwo guckt, okay, in der freien Marktwirtschaft oder was macht man alternativ aus seinem Leben. Und für mich war dann klar, gut, da möchte ich mich eben in der Form irgendwie in der Landwirtschaft einbringen. Genau, und dann eben durch diesen ersten Beruf war das so, dass ich auch eher so ein bisschen Marketing-Vertriebs-Allrounder auch war, so eine Trainee-Stelle fast mehr. Und dann bin ich aber durch Händlerkontakte relativ schnell reingezogen worden. Ach hier, Luisa, wir wollen eine kleine Vertriebsmannschaft aufbauen. Kannst du dir nicht vorstellen, mit zu rekruten? Und ich war so, naja gut, ich bringe wenig Handwerkszeug mit, aber ich kann es ja probieren. So finanziell, Tiere gut, Menschen gut, mag ich. genau, und da habe ich dann gemerkt, hey, Bewerbungsgespräche führen und irgendwie offen da rein gehen und Menschen kennenlernen und dann wirklich aber auch zu gucken, ist das für beide Seiten irgendwie ein gutes Match und kommt man da zusammen, macht beide Seiten langfristig glücklich. Auch super erfüllend, plus zu sehen, wenn Menschen dann durchstarten, das Onboarding und die dann irgendwie Flügel bekommen und selbstsicher werden in den Rollen. Also ja, super, also nach wie vor totale Herzensthemen von mir, obwohl ich, wie gesagt, jetzt natürlich super happy bin, dass ich doch einen Schritt näher wieder an der Landwirtschaft bin. Und ja, gut, ich bin auch draußen ja mit Menschen unterwegs, also jetzt macht es wieder die Mischung. aber das ist so ein bisschen, vielleicht um zu verstehen, wie da die Wege waren. Und ja, im Endeffekt hier jetzt bei Lemken war es aber dann auch so, da hat sich einfach die Möglichkeit ergeben. Und dann bringe ich natürlich on top diese vertriebliche Vorerfahrung mit. Ja, so dass man dann einfach zu dem Entschluss kam, gut, Personalwesen war wieder ein schöner Exkurs, aber jetzt können wir mal wieder draußen das Business entwickeln.
Ja, cool. Musst du denn sagen, wenn du jetzt, vielleicht jetzt eine Frage noch am Rande, bevor wir auf deinen jetzigen Job eingehen, noch eine Frage, die mich jetzt persönlich auch nochmal interessiert. Würdest du sagen, es ist einfacher oder schwer, Leute im agrarwissenschaftlichen Bereich zu recruiten, als, ich weiß nicht, ob du das vergleichen kannst mit anderen Bereichen, dass man sagt, du hast halt ja vielleicht eine in deiner Abteilung hier bei uns mitgekriegt, dass die anderen sagen, boah, das ist immer so anstrengend da mit den Leuten, und dass du sagst, die landwirtschaftlichen Leute sind vielleicht einfacher zu handhaben oder haben bestimmte Vorlieben oder so?
Ja, so von der Kategorisierung kann man schon sagen, gerade was heißt die Fachkräfte, oder wenn wir dann für gewisse Funktionen ja wirklich auch einfach die Fachkenntnisse der Landwirtschaft brauchen, also irgendwie studierte Agrarwissenschaftler, die spricht man dann, würde ich generell sagen, schon anders an, aber es würde ich, also so wie ich das erfahrungsmäßig jetzt einfach über die Jahre gelernt habe, ganz krass abhängig davon, was für eine Position konkret angeboten wird und wo die lokalisiert ist. Also rund um Göttingen, Agrarwissenschaftler rekrutieren ist natürlich leichter, wenn es standortbezogen ist, als wenn ich jetzt, ja, weiß ich nicht, also hier bei Lemken, die nächste Uni ist dann eher in Holland drüben, ne, und dann, ja, hat man da schon eher auch wieder lokal oder standortbedingt einfach Herausforderungen. Im Remote-Bereich ist es, würde ich sagen, einfach, aber generell ist es trotzdem so, ja, der Fachkräftemangel ist natürlich nach wie vor da. Also da muss man schon sehr, sehr gezielt gucken und auch überlegen, welche Kanäle nutzt man für Ausschreibungen und ja, so ein bisschen diese proaktive Ansprache.
Ja, das wäre auch so mein Empfinden gewesen, muss ich sagen. Weil man sieht das ja auch an vielen Leuten, die hier so arbeiten in vielen Bereichen, die sind natürlich hier auch aus der Region und kommen dann wieder in die Heimat zurück nach dem Studium oder kommen dann hier hin, so wie du, nach dem Studium wegen anderen Sachen oder ja. Aber jetzt lass uns nochmal über Italien sprechen. Du hast jetzt ja wahrscheinlich bestes Wetter. Ich habe auch den Wetterbericht geguckt, weil ich fahre nämlich auch in 2 Wochen in den Urlaub in die Toskana und dann habe ich schon einen Schrecken gekriegt, weil der Wetterbericht ist einfach ein Strich bei 39 Grad.
Also ist nicht anders wie hier bei mir zu Hause, Johannes.
Ja, aber wirklich, sonst hat man ja nochmal so eine Schwankung oder so. Und da ist wirklich einfach nur Höchsttemperatur 39 Grad und nach kälteste Temperatur ist dann irgendwie 24 Grad. Einfach so ein Strich für die Und da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ist das bei dir auch gerade so, Luisa?
Ja, ich würde es auch als konstante Hitze beschreiben. Wobei ich habe jetzt schon gelernt, im Moment ist noch so, dass die Nächte entlasten mit 26 Grad. Also man kann, man kann eigentlich nur auf ein gutes Klimatisierungskonzept bauen. Aber Toskana ist trotzdem super schön. Also es wird bestimmt eine tolle Zeit. Und ja, ihr packt Badehose ein und dann
wird
das schon.
Ja, denke ich auch. Ich denke, jetzt im Urlaub etwas leichter als bei dir, als wenn du auf einer Geschäftsreise bist. Ne, da muss man ja doch, aber wenn man jetzt viel im Auto sitzt oder so, dann geht es ja auch noch. Ne? Hoffe ich zumindest.
Die Klimaanlage funktioniert,
bei Alessandro im Auto soll die Klimaanlage wohl funktionieren.
Genau, ja, und die Meetingräume sind auch meistens ganz ertragbar. Aber jetzt gestern Nachmittag waren wir dann auch beim Kunden draußen und da muss ich schon sagen, ja, super spannender Betrieb. Aber als wir da dann durch die Hallen und so gelaufen sind, wo die Luft echt stand, also da sind wir schon ins Schwitzen gekommen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und jetzt hatte ich ja gesagt, du bist ja, wir sagen ja immer bei Lemken so zum Spaß, dass du ja dich um die Urlaubsländer kümmerst. Also genau, um welche, du bist ja Market Development Manager, was heißt, du kümmerst dich um den Export bei Lemken und hast natürlich bestimmte Märkte. Welche sind das denn bei dir genau, Luisa?
Genau, ich darf die Verantwortung für die, wie du sagst, Sunshine States tragen, also Spanien, wie ich sie immer so schön bezeichne, Spanien, Portugal, dann Italien und die ganze Adria-Region, also Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Slowenien.
Schön.
Nett, ja. Aber trotzdem auch wieder ackerbaulich super interessant. Also wenn ich zum Beispiel manchmal drüber nachdenke, meine erste Reise nach Slowenien, ja, wo man dann ja schon wirklich auch von ausgeht, okay, kleinere Strukturen, irgendwie viele Hanglagen und ja, einfach ganz besonders, aber da wirklich so über so einen Berg, weiß ich noch ganz genau, bin ich drüber gefahren und da hat man echt vor Augen einfach nur so einen Flickenteppich aus minimalsten Schlägen gesehen, wo man sich so aus deutschem Standard dann auch wieder denkt, okay, krass, dafür, was das fährt der Mensch los, aber es ist halt wirklich eine ganz, ganz andere Welt, bis hin dann schon zu Italien, gerade Norden Italiens, hochprofessionell, höchste Dichte auch an Lohnunternehmern, also schon wieder auch von der Zielgruppe, die wir da irgendwo betreuen, ganz, ganz anders in Anführungszeichen. Und ja, diese Vergleiche zu sehen, zu lernen und dann aber wieder, ja, daraus, oder das ist das, was mich ehrlicherweise an der Rolle so krass fasziniert, diese Brille von draußen, ne? Darzustellen, das lokale Wissen irgendwie dann nach innen zu transportieren und dafür für uns, für Lemke natürlich irgendwie die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und ja, im besten Fall mich so einzubringen, dass wir die richtigen Weichen stellen. Und dann, ja, geht es wie gesagt in Slowenien, wenn ich da über Arbeitsbreiten diskutiere, die sagen, mehr als 3-4 Meter brauchen wir hier gar nicht irgendwie drüber nachdenken, während ich in Italien gefühlt jeden Tag die Debatte habe, nee, also bei der Kreiselecke, da müssen wir jetzt zumindest mal 2 Meter dranhängen.
Ja, spannend. Ja, und dann ist ja auch noch das, ich finde auch immer, was das Besondere bei den Märkten ja ist, man ist ja auch noch in Europa, aber vom Klima her sind die ja komplett konträr zu allem, sag ich mal, zu fast allem anderen, was wir in Europa haben, wo du so ein gemäßigtes Klima hast, weil ich weiß, wenn man mit unseren spanischen Kollegen spricht, die haben natürlich auch aufgrund der Trockenheit, die die da so haben und der Hitze und auch bei Alessandro oder wo du jetzt gerade bist, ist ja auch anders mit dem Wasser, als wenn man jetzt mit einem Engländer, mit einem Niederländer oder mit einem Polen oder Skandinaven spricht oder so. Und das finde ich gerade auch nochmal das Besondere, wie du sagst, an den Märkten, oder?
Ja, total. Also genau, Wasserverfügbarkeit, gerade runter dann Richtung Süditalien und Spanien, ja, das ist das Top-Thema und da eben entsprechend angepasst, ja, zu arbeiten, das herausfordernd auf jeden Fall. Dieses Jahr zum Beispiel haben wir in Spanien auch schon offiziell Notstand ausgerufen. Wir hatten echt in der Abreife ja ganz viele Schläge, die dann in die Notreife gegangen sind. Also da haben wir wirklich jetzt auch wieder eine Situation, wo wir sagen, für die Landwirte an sich, aber natürlich dann auch für unser Geschäft und wie stellen wir uns auf wieder ja, Themen, über die man sehr, sehr lange nachdenken muss und überlegen muss, wie geht man damit um.
Ich versuche noch so ein bisschen zu verstehen, also beziehungsweise erklär mir doch gerne mal Exportmanagerin, was dein Hauptaufgabenfeld ist so in deinem Beruf. Also weil du gerade auch sagst, ne, dass da andere Themen ja auch noch aufkommen, wo ihr dann überlegt, wie geht ihr damit um, klingt für mich ja auch schon wieder sehr vielfältig. Vielleicht kannst du dazu kurz was erzählen.
Genau, ich versuche das
ja
mal kurz.
Du bist ja bestimmt nicht nur zum Urlaub in den Ländern.
leider nein. Ja. genau, ja, also im Endeffekt, wenn wir es jetzt offiziell von einer Organisation anschauen, ist es halt angegliedert im Business Development. Also das heißt, strukturell arbeiten wir bei Lemken ja so, dass wir eben diese Tochtergesellschaften haben und dann diese Exportmanager als Länderverantwortliche, ja, da mit on top sozusagen in der Organisation haben. Und ja, ich bin dann hauptsächlich draußen unterwegs mit diesen Kollegen zusammen. Meistens haben wir in den Organisationen quasi einen vertrieblichen oder vertriebliche Ansprechpartner und ja, die Servicetechniker, technische Ansprechpartner. Und dann, oder vielleicht nochmal zurückrudern auf Business Development. Also das, was ich so gesagt habe, eigentlich ist meine Position schon so angelegt, dass ich draußen unterwegs bin. Also ich bin in einer Außendienstposition, Reisetätigkeit und alles, was ich da draußen lerne, sei es jetzt bei Händlerbesuchen, das ist dann wieder so über unser Vertriebsnetz. Wir arbeiten halt in einer B2B-Struktur und haben eben unsere starken Händler in den Ländern als Repräsentanten, die dann auch, sag ich mal, die Endverkaufsgespräche zum Beispiel führen. Aber da sind wir natürlich trotzdem ja regelmäßig vor Ort. Plus, ich habe das jetzt auch gerade am Anfang ja auch wieder, um einfach ganz viel zu lernen und mitzubekommen, mir reingelegt. Ich habe dann schon auch Kundentouren gefahren. Also ich habe gesagt, okay, Alessandro, wieder planen wir mal 8 Kundentermine. Ich muss jetzt wirklich mal ins Feld und mal mit den Leuten sprechen und die Bedürfnisse verstehen. Ich glaube, darum geht's, einfach dieses Verständnis für die lokalen Märkte wieder nehmen als Exportmanager, den Input aufsaugen und dann zu überlegen, okay, was nehme ich wieder als Themen mit nach Alpen zurück in unser Headquarter? Was sind da wirklich ja die Dinge, die wir berücksichtigen müssen, um auch wieder dann ja für die folgenden Schritte, egal ob es jetzt neue Innovationen sind oder ja auch andere Prozesse bei uns intern einkaufsmäßig oder was auch immer, was müssen wir verändern, um morgen besser zu werden und morgen aufzustehen und zu sagen, okay, wir haben hier die richtigen Dinge getan.
Mhm.
das ist, würde ich sagen, wirklich der Kern dieser Aufgabe.
Mhm. Also ich finde immer, wenn man ganz einfach runterbricht, finde ich immer, dass ihr so Problemlöser für die Märkte seid nach Alpen hin.
War
also,
gerade auch so mein Gedanke. Also
wenn jetzt einer da irgendwie ein Problem hat, weil eine Maschine irgendwie nicht passt oder wie die Konfiguration sein soll, dann habt ihr immer den kurzen Draht nach Alpen. Die Leute aus dem Markt haben den kurzen Draht zu euch und auch der Handel und so. Und dann seid ihr immer, finde ich, so die Leute, die das organisieren, dass alles läuft in den Ländern. Also für die möglichst einfach.
Genau,
und natürlich
also auch als Bindeglied, also das habe ich auch so gesagt, weil das ist natürlich dann schon vielleicht auch wieder ein Vorteil meiner Einzelperson in Anführungszeichen, weil ich auch schon mal in diesem Netzwerk einfach ja bei Lemken intern so tief drin war, ist es jetzt natürlich auch in meiner Einarbeitungsphase in der neuen Rolle so gewesen, dass ich, wie du sagst, ganz schnell wusste, okay, ich lerne meine Teams draußen kennen und schaffe da erstmal eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit, aber nach innen hatte ich natürlich schon super viele Verbindungen und wusste dann ganz schnell, okay, ja, da habe ich eine Frage fürs Produktmanagement bekommen, dann gehe ich mal eben rüber zu den Kollegen und kann die auf kurzen Dienstwege irgendwo ansprechen. Und ja, das ist ja auch wieder genau, wenn dann Probleme sind, dann wollen wir schnelle Lösungen schaffen irgendwie. Genau. Und ja, das ist auf jeden Fall einer der ganz großen Vorteile.
Ja, das ist so, ja, da gebe ich dir recht. Und was, wenn ich jetzt, wenn du jetzt deine Rolle so hast, was hat dich denn in deiner neuen Rolle am meisten überrascht, sag ich mal, wo du jetzt wirklich dann in den Märkten warst? Also, hast du das alles genauso vorgestellt? Wahrscheinlich ja nicht, oder?
Natürlich, ich habe mich vorher super informiert, schon mal Marktanalysen gemacht. Und das ist eine super gute Frage. Also, ich würde sagen, ackerbaulich gesehen fand ich es super interessant, ja, mit dem Reisanbau im Norden von Italien. Also, das werde ich auch nie vergessen, wie ich das erste Mal dann in dieser Po-Ebene stand und das dann Reis angebaut und Risotto, das hat man ja schon irgendwo auf dem Schirm. Aber wie das so vom Ablauf her ist und was für eine, ich würde es jetzt nicht als Raketenwissenschaft, aber ich hatte wirklich auch einen Betrieb, der war echt so ein bisschen dieser, nicht 100%, sondern wir wollen schon immer 105% und jede letzte Stellschraube irgendwo noch mitnehmen. Also jetzt zum Beispiel echt auch schon dann wieder mit super viel Robotik und so gearbeitet, also sehr, sehr fortschrittlich aufgestellt. Und als der mir seine Schritte, egal ob es dann Bodenbearbeitung oder was auch immer, erklärt hat, dachte ich schon so, okay, das ist eine andere, ein anderes Level an Professionalität und Geplantheit. Und dann, weil die Grundbedingungen in diesen gefluteten Feldern zu stehen, das Kanalsystem auch dahinter. Und dann hat man diese 36 Grad und diese Luftfeuchte. Da habe ich echt auch wieder nochmal gefühlt, okay, Ackerbau in einem anderen Land, obwohl es dann wieder Europa ist und eigentlich gar nicht so weit weg, ist trotzdem eine ganz andere Welt dort. Und das war so für mich, wo ich sage, okay, das hat mich echt überrascht, dass man das gar nicht so weiß, obwohl man es eigentlich fast vor der Haustür hat.
Hat uns ja damals mit der Folge mit Alessandro, schöne Grüße an der Stelle, kannst du ihn nachher auch von uns ausrichten, auch sehr überrascht mit dem Reisanbau, da hatten wir auch länger drüber gesprochen. Und wie du schon sagst, ne, es ist einem bewusst, also man weiß es irgendwie schon, aber ja, dann in der Dimension und alles war mir das auch nicht bewusst, dass es wirklich so intensiv da ist, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Und dann fand ich tatsächlich Kroatien als Land auch extrem überraschend. Also gerade der Norden wieder oben hat auch super fruchtbare Böden und würde ich auch einfach als einzigartige Landwirtschaft bezeichnen. Und gut, dann so die Adria-Region kulturell natürlich, das da weiß ich noch, hatte ich den Einstieg auf einer Messe und da war dann auch wirklich der komplette Kollegenkreis zusammen und dann, denkt man ja auch wieder so, Spanien ist auch sehr gesellige Länder, Familie so als großer Kern wird in der Gesellschaft irgendwie verankert, aber in der Adria-Region war das auf jeden Fall nochmal auch wieder ein anderes Level. Da saßen wir dann nämlich wirklich die ganze Nacht irgendwie und jeder kam an diesen Tisch und das war, also sowas habe ich vom Gefühl dann auch wieder einfach mit den Menschen zusammen zu sein und diese Offenheit, wie ich da auch erzählt wurde, weil das ist ja tatsächlich auch für mich, also bevor ich in die Rolle gegangen bin, habe ich schon auch drüber nachgedacht, okay, jetzt wollen wir ja nicht die Rolle junge Frau irgendwie Landwirtschaft geht raus und reist und macht, aber es war trotzdem so, was man ja ein bisschen mit im Kopf hat und wir reagieren auch gerade, sage ich mal, wer ist der durchschnittliche Handelspartner in Anführungszeichen? Es ist halt schon noch eine männerdominierte Gruppe irgendwie und teilweise, klar, im Generationsunterschied, ich habe echt auch schon einige, wo jetzt quasi die nächste Generation in den Startlöchern steht, da war schon der noch Senior, sage ich mal, wie wird der reagieren, wenn er eben, okay, da kommt jetzt Business Development irgendwo schon, die meisten Kollegen stellen mich schon als einfach auch Chefin vor aus Deutschland rüber und ja, da muss ich echt sagen, da bin ich mit super offenen Armen empfangen worden und ja, manchmal schon so ein bisschen, das mag ich dann ja wieder, okay, ja, schön, dass du da bist, aber jetzt beweisen wir uns erstmal und das sind die Themen und wir müssen erstmal abliefern, aber ich würde sagen, so auf den ersten 7 Monaten ja, ist das jetzt ganz gut gelungen und da hatte ich halt echt ja einen super, super Einstieg einfach.
Schön.
Also das ist ja, sind ja super Nachrichten. Ich hätte jetzt, weil man meint es ja manchmal, oder ist ja, wie du sagst, in der Landtechnik manchmal, dass man dann so ein bisschen ja blöd vielleicht empfangen wird, aber ist ja super, wenn das dann doch nicht so der Fall ist, muss ich sagen, echt, also freut mich und das finde ich auch gutes
ich glaub,
Zeichen eigentlich für
auch
Handel
manchmal
und so.
Ja. Im Kirchturm denken, weil es ja. In Deutschland, also das ist ja leider muss man es ja sagen, auch in unserem Land anders wie in vielen anderen Ländern, so mit der Kultur, mit der, dass man offen empfangen wird und auch mit den Klischees und so. Ich glaube, das ist das Schlimme, dass wir das irgendwie so gewohnt sind von vor der Haustür und woanders ist das eben nicht so.
Total, ja, aber das war, ja, wie du sagst, das ist einfach eine super positive Erfahrung, wo ich jetzt auch so denke, naja, vielleicht habe ich mir auch irgendwie unnötige Gedanken gemacht, aber genau, man hat das da unweigerlich als Mensch ja so ein Stückchen weit drin und ja, ich glaube aber auch da wieder, was macht man selbst draus, also selbst mit offenem Visier irgendwie reingehen und dann vielleicht auch manchmal den Elefanten im Raum ansprechen, so ja, ich weiß, weil es ist so, manche standen schon vor mir und sagen so, wow, du bist aber jung und wow, so, also das hat man dann schon gefühlt und dann sage ich so, ja, das ist so und ich bin super dankbar, so jung auch so eine tolle, Gelegenheit zu bekommen, da irgendwie rauszugehen und ja, mich wieder einzubringen einfach. Damit nimmt man auch teilweise dann ja einfach schon so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Also.
Aber wenn du jetzt sagst, mit der Kultur und der Offenheit, hast du denn auch schon mal so ein Erlebnis, so ein typisches, wie soll ich das sagen, so ein typisches Klischee-Landeserlebnis, dass du zum Beispiel irgendwie in Italien da saßt mit der ganzen Familie an so einem großen Tisch oder so und alle haben diskutiert.
Und
oder
es gab Miracoli.
Ja, oder weiß ich nicht, also weil ich stelle mir das, wie du schon sagst, ich war selber auch schon mal in Italien mit Alessandro, da ist ja wirklich so, wenn du da im Restaurant sitzt, alle sind da laut am Reden und man denkt, die springen sich gleich gegenseitig ins Gesicht, weil die so energisch diskutieren und dann fragt das Alessandro, worüber habt ihr denn jetzt gesprochen? Ja, der wusste nicht, welchen Rotwein er bestellen soll. Er hat mit seinem Nachbartisch darüber gesprochen. Und denkst du so, ja, okay. Also das finde ich immer, muss man sagen, ist ja eigentlich das Schöne an den Ländern, aber man muss es halt auch irgendwie erstmal wissen, sonst denkt man, die diskutieren über sonst was, ne?
Ja, genau, so die Emotionen, die müssen schon richtig eingeordnet werden. ja, tatsächlich, also klar, bei ein paar kritischeren Themen oder wo dann ja auch einfach vielleicht Dinge, ja, es ist so im Leben, manchmal verspricht man was oder ja, wenn es ist, wie es ist, manchmal um Lieferzeit oder was auch immer, einfach irgendwie Dinge geht, die auch mal nicht so rund laufen, weil wie du sagst, ja. Wir sind ja auch die Problemlöser. Ja, da hatte ich schon ein Mittagessen, das weiß ich noch ganz genau. Da dachte ich auch zwischenzeitlich so, okay, ich ziehe mich warm an, vielleicht kippt die Stimmung. Aber auch da, ich glaube, ein gewisses Maß an Verständnis mitbringen, immer erstmal gut zuhören. Und ja, dann haben wir es glücklicherweise auch so lösen können, dass wir im Vorfeld eigentlich schon unsere Idee parat hatten. Wir als vorbereitete Menschen reingegangen. Ja, aber so konnten wir das dann relativ gut nochmal kippen. Aber da wurde es dann schon einmal, dass man gemerkt hat, okay, hätten wir, glaube ich, da jetzt nicht unsere Idee in der Rückhand gehabt, dann hätte das ein eher unschöneres Mittagessen werden können. Aber ansonsten glaube ich auch da wieder, man passt sich ja dann schon auch so ein bisschen der Kultur an, im besten Fall. Also ich finde, wenn, wie du sagst, wenn dann auch irgendwie ja es mal lauter wird oder so, dann weiß ich nicht.
Wirst du auch lauter einfach, egal.
Oder der Gegenpol werden und die deutschen Emotionen reinbringen. Ja.
Schön. Und würdest du denn sagen, da gibt es große Unterschiede auch von der Art oder von der, wie soll ich das sagen, also jetzt wenn du zum Beispiel so ein Land wie Kroatien hast im Vergleich zu Italien oder Spanien, in der Art, wie die Leute denken oder an Sachen herangehen, dass manche eher, sag ich mal, hands-on sind oder aktiv anpacken und andere sind eher ein bisschen vorsichtiger und müssen vielleicht, brauchen mehr Unterstützung, aber sind gerne so, dass sie mehr Unterstützung bekommen und die anderen sagen, ja, wir machen das erstmal so und sind da proaktiv oder würdest du sagen, das ist auch immer gleich oder nur ganz leicht unterschiedlich?
Ja, ich würde sagen, das hängt nicht unbedingt mit der Kultur oder mit einem bestimmten Land, sondern das ist ja wieder total menschengemacht. Da kann man aber vielleicht ganz generell sagen, also ja, der Italiener ist schon eher voranschreitend und vielleicht würde ich auch sagen, so ein bisschen mehr Bauchmensch wieder emotionsabhängig, also wenn denen einleuchtet, okay, das macht Sinn und man hat vielleicht ein gutes Bauchgefühl dabei, dann wird das auch tendenziell, würde ich sagen, eher einmal einfach ausprobiert, während, kann man, wie gesagt, nicht pauschalisieren, aber ja, Adria, gut, wenn wir jetzt zum Beispiel auch wieder über Investitionsentscheidungen bei uns jetzt im Geschäft reden, da sind dann ja auch wieder so ein bisschen andere finanzielle Grundlagen, da wird dann vielleicht nicht einfach mal gesagt, das leuchtet ein, das könnte jetzt nochmal eine Zusatzinvestition sein, die ich gerne als Maschine auf meinem Betrieb stehen hätte. Da wird dann vielleicht nicht mit so einer gewissen Leichtigkeit auch dran gegangen. Also da würde ich schon sagen, kann man Unterschiede machen, ja.
Ja, weil finde ich auch gerade diese kulturellen Unterschiede muss man ja auch dann erstmal lernen, ne? Weil der, wie du schon sagst, der Italiener denkt halt nicht wie ein Deutscher, den du vielleicht jetzt schon kanntest und der Spanier denkt nicht wie ein Italiener vielleicht und alle haben andere, vor allen Dingen auch andere politische Rahmenbedingungen ja, die da irgendwie berücksichtigt werden müssen und ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, der wirklich erst mit der Erfahrung dann kommt, ne, wo man als Neuling weiß man halt noch nicht, wie die politischen Rahmenbedingungen vielleicht in allen Ländern sind und so. Ich denke, aber das ist ja das, was ihr wahrscheinlich auf euren Reisen dann erstmal wieder alles vermittelt bekommt, oder?
Ja, total. Das ist so ein bisschen Learning by Doing, aber wie du sagst, politische Rahmenbedingungen gerade für unser Geschäft wieder, ja, wir sind halt stark abhängig von den Subventionspaketen und lokalen Förderungen, die irgendwo gerade zu nutzen sind und das war für mich schon ein vorbereitender Schritt, auch mir da einmal einen Überblick zu machen. Zum Beispiel in Italien hatten wir jetzt letztes Jahr teilweise auf einzelne Dinge bis zu 60% Förderung und das war natürlich so, wo ich sage, okay, das muss ich aber dann auch wieder in meiner Rolle irgendwo verstehen, um auch entsprechend Dinge zu initiieren, vielleicht nochmal auch eine Kampagne zu starten oder was auch immer. Also das ist schon, auf jeden Fall was man verstehen muss.
Ja. Ja, das finde ich, mach mal ruhig, Carina.
Wie ist denn das Verhältnis so bei dir, Reisezeit zu Zeit in Alpen und Nach- und Vorbereitungszeit dann für solche Reisen, wo du gerade auch sagst, ne, wenn jetzt zum Beispiel dann politisch in einem Land es nochmal irgendwie eine Förderung gibt oder so, da wirst du dich ja wahrscheinlich auch vorher drauf vorbereiten, wie ist da so dein... Ja, wo informierst du dich? Kommt das dann auch wieder von den Leuten vor Ort, die dann bei dir klingeln und sagen, hier übrigens so und so wollen wir da nicht was machen? Und wie gesagt, wie oft bist du so unterwegs überhaupt?
Also ganz generell würde ich sagen, kann man das fast in 50-50 aufteilen. Also 50% der Zeit bin ich echt unterwegs. Und ja, aber da ist es natürlich, wie du sagst, echt so, wenn ich jetzt in Italien bin, dann bin ich auch hier. Also das nehme ich mir auch vor, klar, wenn irgendwo dann in anderen Ländern ein Feuer entfacht, dann bin ich auch immer erreichbar, das ist ja auch Grundsatz, aber ich will mich dann schon noch auf so eine Reise komplett einlassen und dann nicht vielleicht, keine Ahnung, am Laptop noch was abarbeiten und da noch einen Videocall machen, also der Podcast ist dieses Mal immer die Ausnahme.
Aber ja, Glück gehabt.
somit bleibt aber dann in den Wochen logischerweise auch wieder alles liegen, also die anderen 50%, die ich dann echt in Alpen beziehungsweise ja teilweise auch remote arbeite, sind dann auch wirklich notwendig, um, wie du sagst, Themen vorzubereiten, nachzubereiten und alles, was aufläuft, irgendwie abzufangen und ja, so ein bisschen ist ja auch, dann hat man vielleicht auch nochmal das ein oder andere größere Projekt laufen, was man dann so mitmacht. aber da ist echt Zeitmanagement schon auch wieder Schlüssel in der Rolle. Das habe ich jetzt auch die ersten 7 Monate gelernt.
Das glaube ich, ja.
Ja, ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, dann ja immer, man kriegt das ja immer mit, wenn man euch auch erreichen will. Ist das ja teilweise dann immer schwierig. Und da kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass dann immer in der Zeit, wo du nicht auf Reisen bist, viele Sachen dann anstehen, die noch angegangen werden müssen, weil da sind ja auch oft dann die Termine dann in Alpen, die dann immer da drumherum gebaut werden müssen und so. Ja, aber umso besser ist. Und natürlich, wenn du dann in den Ländern dann wirklich da auch die Zeit und die Ruhe hast, dich damit zu beschäftigen.
Ja. Total, ja, aber das ist auch wirklich gar nicht so leicht, weil dann, wie du sagst, sind manchmal auch Kleinigkeiten, dann kriegt man doch noch den Anruf und ja, je nachdem, weil am Ende das ist ja auch was mit der Arbeit einhergeht, so zum Beispiel wieder die Personalarbeit, also im Endeffekt bin ich nach wie vor ein HR-Team und dann ist jetzt aber, wenn irgendwo ein Umbruch ist oder wir noch jemanden einstellen oder alleine solche Dinge, sowas ist ja super zeitintensiv und wenn man dann auf Reisen ist, das schon noch irgendwie fast nebenbei koordiniert, also das braucht schon auch ein bisschen Disziplin, dann zu sagen, okay, ich grenze mich genau dahin ab, dass ich eben auf dieser Reise jetzt in dem Land wieder bin. Ja, plus Reiserei. Jeder, der in der Welt unterwegs ist, weiß es, aber es ist tatsächlich energetisch auch wieder was anderes. Also zum Beispiel diese Woche bin ich Montagabend ganz spät noch geflogen. Ich glaube, 21 Uhr hatte ich erst einen Flug, war aber davor den Tag auch schon den kompletten Tag seit morgens 7 Uhr unterwegs. Dann bist du irgendwie so 23 Uhr im Hotel. Gestern hatten wir 8,5 Stunden wirklich reine Meetingzeit plus 3 Stunden Fahrzeit und dann noch den Kundenbesuch. Und das sind halt so Tage, das ist super. Also ich lieb's. Ich würde wirklich nichts anderes machen wollen. Aber wenn man da dann auch wieder merkt, okay, man kommt wieder und dann hat man eigentlich den ganzen Berg da liegen, den man abarbeiten möchte. ja, da muss man dann schon auch wieder als Mensch einfach irgendwie, ja, diese wohl betonte Work-Life-Balance, das Unwort. Aber am Ende ist das so nach so einer Reise kurz rausnehmen und dann wieder durchstarten. Ja. Ja, ist einfach notwendig, aber ist auch wieder ein Lerneffekt. Also jeder, der dann vielleicht nicht so wöchentlich unterwegs ist und reist, das fühlt man dann einfach auch wieder nicht so.
Ja. Also ich weiß, also man weiß das ja selber, ich bin ja auch nicht so oft auf Reisen wie du, aber wenn man auf Reisen ist, will man ja auch die Tage vollpacken. Wenn man jetzt irgendwo ist, ne, dann denkt man sich jetzt, komm, jetzt nutzen wir mal die Zeit und dann wird halt abends nochmal weitergefahren und nochmal bis zum nächsten Ort schon mal vorgefahren, damit man morgens früher wieder anfangen kann und hast nicht gesehen. Und das ist ja, da gibt da, also in meiner geringeren Reisetätigkeit als deiner kann ich das schon bestätigen, dass das wirklich so ist. Und dann denkst du, du kommst dann nach Hause, dann musst du, und dann weißt du, da liegt erstmal der ganze Berg von der ganzen Woche, den man jetzt dann noch abarbeiten muss. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber du hast da doch einen guten Ausgleich geschaffen, weil das ist ja, ich hatte das ja nicht nur zum Spaß gesagt mit den Jogging-Schuhen, weil ich glaube, das ist schon ein großer Teil deines Lebens, oder?
Ja, doch, doch. Also um die 120% abzurufen, brauche ich schon meistens am Morgen so einen kleinen Energizer, wobei auch dazu gegeben, also ja, ich war ja, hab's ja schon mal bis zum Marathon jetzt gebracht, aber durch die Reiserei, ich habe die echt immer dabei. Es ist auf jeden Fall ein Must-Take auf die Reisen, aber es verbleibt etwas und ja, weil man ja sonst aber dann sehr erfüllt ist und sich verausgaben kann, ist das schon okay, aber auch da wieder, am Ende ist es auch viel sitzende Tätigkeit natürlich, ne, und dann denkst du dir schon irgendwann so, okay, ja, allein auch wieder für den Kopf, um mal ganz kurz abzuschalten, die Bewegungen reinzunehmen, sind die Laufschuhe natürlich dann super dankbar. Man kann sie überall anziehen, eben losgehen. Und ja, jetzt gerade sitze ich hier zum Beispiel im Hotelzimmer, habe eine super schöne Bergkette vor mir. Da habe ich schon auch so ein bisschen den Impuls, okay, zieh die mal eben so einfach nur ein paar Kilometer an, halbe Stunde. Ja, dann ist der Tag dein Freund.
Aber du gehst echt immer vor der Arbeit, jetzt weiche ich mal ein bisschen vom Thema, weil das interessiert mich jetzt wirklich, gehst du dann vor der Arbeit joggen? Also machst du das wirklich?
Ja, doch, wirklich. Also, ich kann dir aber auch sagen, der innere Schweinehund ist out. Also ich mache das jetzt, ja, eigentlich kam das durch das Masterstudium dann on top, weil da hatte ich natürlich schon auch, ja, das war gerade auch die Zeit, wo ich dann vertrieblich im Außendienst in Deutschland unterwegs war. Und da bin ich wirklich, also ein normaler Arbeitstag war auch so 500, 600 Kilometer Autofahrt plus 5, 6 Endkundentermine. Also da bin ich ja eher dann ja im B2C, also wirklich von Betrieb zu Betrieb gefahren. Und dann das Studium on top mit, ja, war so veranschlagt 20 Wochenstunden. Und ich habe am Anfang so gefragt, ja, ist das jede Woche so? Hat sich bestätigt, ist jede Woche so gewesen. Dementsprechend ausgefüllt waren da die Tage und da war dann einfach echt so ein bisschen dieses, ich brauchte den Ausgleich und so bin ich dann ja da hingekommen vor 5 Jahren und seitdem mache ich das irgendwie schon so 3-4 Mal die Woche. Und ja, wie gesagt, der innere Schweinehund, der ist morgens, wenn ich so Snooze drücke, dann manchmal schon so, dass ich denke, boah, umdrehen oder jetzt wirklich los. Aber ich habe es auf jeden Fall noch nie bereut, losgegangen zu sein. Das kann ich dir auch wiederum sagen.
Tja, ja, Johannes, nicht so wie du.
Die Motivation hätte ich auch mal gerne. Also da gebe ich dir aber recht, das ist morgens schon... Ich habe das vielleicht auch mal ein paar Mal gemacht, aber hier dann so wirklich regelmäßig vor der Arbeit dann nochmal eine Stunde eher aufzustehen, das ist schon Respekt. Das zeigt ja, wie was für ein Durchhaltevermögen du hast. Also ich, es soll jetzt nicht heißen, dass ich kein Durchhaltevermögen habe. In dem Fall, vielleicht in Bezug aufs Joggen, habe ich vielleicht nicht so ein großes Durchhaltevermögen.
Vielleicht können wir wieder eine Lemken-Laufgruppe gründen. Ich habe gehört, da gab es mal was.
Vor der Arbeit meinst du dann, sonst mal die doch immer nach der Arbeit. Eine Frühsportgruppe.
Genau, Early Bird in der Leuchtenalpen.
Aber das ist ja wirklich dann, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du die immer mitnimmst, dann ist ja schon ziemlich viel Platz. Wenn du jetzt die diesmal mit hast, dann hast du ein Podcast-Mikrofon im Handgepäckskoffer, dann hast du noch die Schuhe drin, dann passt ja nicht mehr so viel rein.
Aber dann kann ich nochmal beichten, dieses Mal habe ich auch wirklich einen großen Koffer genommen. Ach so. Genau, ja, mit dem Mikrofon und Tatsache, und wenn man dann noch irgendwie Feldschuhe und so halt, dann, ja, also dann braucht man fast schon ein großes Aufgabegepäck. Also gerade für eine Woche, dann für 3-4 Tage geht immer mit Handgepäck, aber...
Ich wollte gerade fragen, wie lange du jetzt in Italien bist, beziehungsweise wie lange du im Durchschnitt so vor Ort bist. Also du fliegst ja wahrscheinlich dann auch nicht irgendwie nur mal für einen Tag, weil es gekracht hat an irgendeiner Ecke dann dahin, sondern weil du ja sagst, ne, du lässt dich auch gerne dann auf die Zeit ein, bist du wahrscheinlich dann doch wahrscheinlich so eine Woche da, oder wie?
Genau, ja. Meistens ist es schon also 4-5 Tage und dann... Ja, schon immer nach, was steht an oder Ergebnis muss stimmen, irgendwas sind für Termine. Also ja, auch wenn ich mir in den Ländern schon vorstellen könnte, die Trips auszudehnen. Aber klar, muss auch wieder immer der Mehrwert da sein. Aber ja, wie ihr sagt, meistens dadurch, dass Flüge ja auch schon wieder ein Kostenfaktor sind, das auch wie es ist, dann guckt man, dass man die Woche vollpackt und ja, im besten Fall Montagabend irgendwie los, weil meistens ist Montag ja auch so der, dann wieder der interne Tag, wo man in Alpen nochmal die Runden dreht. genau, und dann bis Donnerstag, Freitag dann meistens zurück.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann ist ja aber, sieht man dich oft dann auch in Wanderschuhen am Flughafen, wie bei den anderen Lemken-Kollegen, die keinen Platz in dem Handgepäckskopf haben. Die ziehen ja dann immer die Wanderschuhe an beim Flughafen, damit die nicht in den Koffer passen und die leichteren Schuhe kommen in den Koffer. Oder ist das bei dir dann immer andersrum, Luisa?
Ja, doch, man optimiert sich, ja. Also Wanderschuhe habe ich jetzt selten damit, aber manchmal fliege ich dann wirklich auch in den Laufschuhen, weil die ja vom Volumen, genau, sind alles so ein bisschen mit der Sohle unten dran und so. Ja, dass ich die direkt anziehe und dann, ja, habe ich ja wie gesagt jetzt im Sommer auch gerade das Glück, ich brauche ja hier dann eher leichteres Schuhwerk. Es nimmt nicht ganz so viel Platz ein.
Ja, wie, wo du gerade sagst, jetzt hier im Sommer, wie sehen denn deine Wintermonate aus? Trotzdem genauso viel unterwegs mit Vorbereitung, Nachbereitung oder ist es da ein bisschen ruhiger auch bei dir dann mal?
Ja, ne, muss ich jetzt mal sehen, ehrlicherweise, wobei ich, oder wir haben jetzt in meinen Märkten die Pläne, dass wir gerade die Zeit für Training und Weiterbildung nutzen und das machen wir dann auch, klar, wir nutzen, oder wir dürfen ja viel auf der Agrofarm sein, das ist natürlich toll, darüber zu kommen, aber wir haben jetzt auch echt angefangen, zum Beispiel in Italien hatten wir jetzt auch, ja auch in der Toskana ein Training vor Ort einfach für gezogene Drillmaschinen und da sage ich auch so, okay, das ist was, was man gerade über die Wintermonate natürlich toll machen kann, da ja weiter Wissen zu verbreiten und das ist, glaube ich, so generell auch so ein bisschen ja, für mich ein Schlüssel-Learning aus den ersten Monaten. Maschinen verkaufen, da muss man halt doch einfach die richtigen Fragen im Verkaufsgespräch stellen und teilweise ist es halt, würde ich sagen, Unterschied zum Schlepper, die meisten, das ist ein bisschen Philosophiefrage, gehen los, wissen eigentlich schon, was wollen sie, aber ja, in der wettbewerbsumkämpften Welt der Maschinen muss man schon öfter erstmal rausfinden und gut zuhören, was will denn überhaupt der Landwirt und Kunde gegenüber und da glaube ich wirklich, dass wir ja echt mit den Händlern zusammen solche Trainingssessions eben nochmal gut nutzen müssen und machen müssen, um ja da auch wieder so ein bisschen auch proaktiver nochmal draußen unterwegs zu sein. Also ja, ich denke, es wird auf jeden Fall nicht langweilig werden über die Wintermonate.
Das habe ich nicht angezweifelt.
aber klar, ansonsten so ein bisschen, also ja, ein bisschen ruhiger wird es bestimmt. Und ich werde nie vergessen, dass es vielleicht auch, nachdem die lieben Kollegen ja wirklich alle so waren, oh ja, du hast ja tolle Länder abbekommen und schick doch mal eine Postkarte aus der Sonne. Ich bin die zweite Januarwoche nach Spanien gereist und um in die neu gebaute Halle des Händlers zu kommen, musste ich Schnee schippen. Also.
Ja, schön. Ja, und man darf ja nicht vergessen, Carina, die Wintermonate sind ja bekanntlich Messemonate auch. Ne? Und auch das natürlich auch im Export oder eben in den Auslandsmärkten ist das ja auch so. Du warst ja selber schon mal auf der IMA und da gibt es ja auch diverse Messen dann noch in den anderen Ländern.
Die ist dieses Jahr auch wieder.
Genau, die steht dieses Jahr Mitte November auch an. Also genau, deshalb November wird fast auch nur unter der Flagge stehen. Mhm. Organisation, Vorbereitung, Nachbereitung, also da, ja. Ich glaube, das wird sehr arbeitsintensiv werden.
Wahrscheinlich.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist ja noch eine sehr schöne Messe und eine immer wichtiger werdende Messe, auch international gesehen, muss man ja sagen. Aber
total, ja, eigentlich nach der Agritechnica würde ich sagen, zweite Leitmesse, so ja, wo wir die Chance haben, uns gut zu präsentieren, gute Gespräche zu führen. Also
ja.
Freuen wir uns auch schon sehr drauf. Falls es bei euch passt, kommt vorbei. Wir haben ein tolles Standkonzept dieses Jahr.
Ja, ist auch eine schöne Messe, kann ich auch. Warst du da schon,
Johannes? Ich war da auch schon mal, ja. Voll. Da durfte ich auch einmal ganz am Anfang von meiner Lemken-Zeit durfte ich mal da sein. Und du warst ja auch schon mal da, Carina. Mhm. Ne? Aber das ist noch nicht so lange her, oder? Doch, schon wieder lange her, glaube ich, 3 Jahre.
Ja, ich überlege gerade, wenn sie alle 2 Jahre ist, dann muss es ja auch schon wieder...
4 Jahre.
Also 4 Jahre muss es auf jeden Fall her sein, ja.
Stimmt.
4 Jahre wahrscheinlich, ja.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Messe, muss ich sagen.
Mhm.
Das finde ich, ja, aber dann weißt du jetzt, Carina, dass auch im Winter die Arbeit nicht ausgeht, wie bei Lemken.
Wie gesagt, das habe ich auch nicht bezweifelt. Ich weiß ja selber, wie es ist. Ne? Also bei mir geht die Arbeit auch nicht aus, auch wenn immer gesagt wird, der Ackerbauer rutscht im Winter eine Couch durch. Ich nicht. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Das ist hier nicht der Fall.
Ja, du bist ja auch nicht der typische Ackerbauer. Du bist ja auch keine Skifahrerin und keine Jägerin, oder?
Nee.
Wo wir wieder bei den Klischees erfüllen werden.
Genau.
Ja gut, das ist natürlich wirklich ein hartnäckiges Klischee, was sich meiner Meinung nach auch sehr, sehr oft bestätigt. Eins von den beiden Sachen bestätigt sich sehr oft.
Das ist so, ja.
Entweder das eine oder das andere. Bei den meisten sogar beide. Nee, ich will jetzt ja auch niemand zu nahe treten. Von den ja, cool. Ich habe noch eine Frage, Luisa. Was würdest du denn sagen, können deutsche Landwirte noch von den Ländern, wo du unterwegs bist, lernen? Ich glaube, die Frage haben wir sogar jemanden schon mal gestellt, Carina, aber die finde ich immer interessant.
Mhm. Boah, ja, das ist wirklich eine super interessante Frage. Boah.
Muss erstmal ein bisschen Bedenkzeit haben.
Genau, ja, da muss ich jetzt mal ganz scharf nachdenken. Ja gut, dadurch, dass es ja aber wirklich durch die Hitze und die klimatischen Bedingungen schon wieder auch nicht einzigartig, aber es sind halt andere Grundvoraussetzungen. Zum Beispiel gestern auf dem Betrieb, das war auch nochmal so ein bisschen, wo ich denke, ja okay, da sind wir in Deutschland natürlich auch, aber das war vom Betriebsspiegel her jemand, der 10.000 Hektar in ganz Norditalien irgendwo bearbeitet und ja unterwegs ist und davon sind 70% wirklich schon im Strip-Till-Verfahren. Und da denke ich mir wieder so, okay, in Richtung Direktsaat, Nachhaltigkeit, nicht andere Offenheit, aber das war was, wo ich dachte, okay, müssen wir doch noch weiter auch mit offenerem Visier da vielleicht teilweise dran gehen.
Mhm. Aber, also du meinst, was die Verfahren angeht, sozusagen flexibler werden und so, ja.
Ja, ja, und trotzdem hat man dann auch da wieder im Austausch gemerkt, also hatten wir dann auch nochmal eine schöne Debatte. Seht halt über Zinken aus und nicht über Scheiben. Happening-Effekt, okay, aber dann war es fast wieder so Philosophie. Warum glaubst du da dran? Oder bist du vielleicht auch offen, wieder einfach mal eine Alternative auszuprobieren. Dann haben wir natürlich, habe ich direkt die Solitaire NT in meinem Kopf gehabt, aber da hat man dann schon wieder gemerkt, obwohl da sehr, ja auch wieder mit der Ambition, wie werde ich morgen besser drangegangen wird, sind einige Dinge trotzdem so, ja, ein Stück weit vielleicht auch dann festgefahren und klar, auf anhand von guten Erfahrungswerten irgendwo, aber auch da wieder dieser letzte Schritt, doch überall offen zu bleiben.
Ja, das finde ich ein guter Punkt, dass also manche Landwirte in Deutschland, weil ich finde, man merkt das mittlerweile einen Unterschied, Karin, ich weiß nicht, wie du das siehst. Viele Leute werden da irgendwie so offener für andere Verfahren oder vielleicht auch wieder für Verfahren, die vielleicht gar nicht so lange, schon länger nicht mehr benutzt wurden und blicken jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt doch trockenere Sommer haben, weniger Wasser eventuell haben und vor allen Dingen auch die Produktionskosten angepasst und möglichst effizient ausgenutzt werden sollen, dass die für andere Verfahren wieder offener werden, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Karina. Also.
Ja, sehe ich schon auch ähnlich, beziehungsweise mein Empfinden ist, dass die Betriebe, die weitergehen, also wo die Generation auch in den Startlöchern steht, die den Betrieb übernimmt, dass die auf jeden Fall offener auch für verschiedene Techniken ist. Und ich glaube, auch der Letzte hat mittlerweile verstanden, dass wir vielleicht manche Dinge auch ändern müssen und aber trotzdem auch flexibel sein müssen, weil ja, es ist auch trotzdem nach wie vor nicht ein Jahr wie das andere. Wir haben vielleicht andere Extreme, auf die wir uns vielleicht vorbereiten müssen und man da natürlich ins Überlegen kommt, was kann ich da noch besser machen, um meine Kulturen, die Debatte hatten wir zum Beispiel jetzt auch mit den Kartoffeln, ne? Was können wir da noch verbessern, um die Kultur da einfach ja besser drauf vorzubereiten auf solche Jahre und und am Ende aber trotzdem auch offen zu bleiben, das ist immer so mein Wunsch auch, oder ich sag jetzt auch nicht generell so, ne, früher war alles besser, aber auch früher war nicht alles schlechter. Also ich finde, man muss auch immer so ein bisschen, wie gesagt, ne, es gibt Jahre, da ist das eine besser, da ist das andere besser. Jetzt zum Beispiel auch Beispiel Flug, habe ich mich auch wieder mit jemandem unterhalten, ne, der auch gesagt, der wieder von Flug los auf Flug zurück ist, eben weil uns auch, ne, am Ende vielleicht noch mehr Pflanzenschutzmittel fehlen oder eben, ne, Toleranzen entstehen und man vielleicht manche Beikräuter nicht mehr in den Griff bekommt und so, ne, und auch da offen zu sein, dann sich einzugestehen, okay, ich gehe den Schritt wieder zurück und ne, muss vielleicht jetzt aufgrund der und der Tatsache ja doch nochmal was anderes ausprobieren. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist und auch wichtiger wird in Zukunft und aber gleichzeitig auch der Druck da ist, Kosten einzusparen, weil am Ende des Tages haben wir, wenn das so bleibt mit Preisen und Co., die Produktion wird immer teurer und das, was wir hinten rausbekommen, immer weniger. Und das ist ja die einzige Chance, die wir haben, irgendwo Kosten einzusparen. Ne? Und das ist natürlich auch was man noch zusätzlich als Last oder ne, als Herausforderung mitschleppt.
Ja, naja, da gebe ich dir vollumfänglich recht. Und tatsächlich diese Denkweise, dass dieses Altbewährte jetzt wieder rausgeholt wird. Ich weiß noch, wo wir mit der Hacktechnik angefangen sind bei Lemken, war auch ein Landwirt da, also auch vom älteren Schlag, sagte, ich habe zu meinem Sohn immer gesagt, alles kommt mal irgendwann wieder. Das ist nicht nur die Mode.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie bei der Mode.
Weil früher haben wir schon immer gehackt und das hat gut funktioniert und dann warten wir eine Zeit lang nicht so gut und jetzt kommt das genauso wieder, gerade in den Zuckerrüben, weil man die Probleme da hat mit resistenten Unkräutern, wie du sagst und so. Und ja, und das Gleiche ist ja auch beim Pflügen, sag ich mal. Wir haben jetzt da auch in bestimmten Regionen wieder sehr starkes Wachstum an Betrieben, die wieder umschwenken von komplett fluglos wieder zu pflügen in der Fruchtfolge. Nicht, wie man das vielleicht vor 40 Jahren gemacht hat, immer pflügen zu allen Kulturen, genau, aber dann, wenn es passt, wird gepflügt, weil es wirtschaftlich Sinn macht und vor allen Dingen fruchtfolgemäßig Sinn macht und auch Sinn macht, was Resistenzen und so angeht. Aber ich denke, das ist ja ein Thema, was international ist, Luisa, dass diese Herangehensweise, dieses Schwarz-Weiß-Denken, finde ich, hat sich so ein bisschen aufgelöst, muss man
sagen. Ich wollte genau das gerade sagen, für mich gehört auch zur Zukunftsorientierung einfach immer dieses Jahr Abwägen und nicht Schwarz-Weiß. Wie du sagst, ich finde immer, wenn man irgendwie auch in so ein Extrem verfällt, sich ganz stark zu positionieren, in dem Moment verliert man ja schon wieder auch diese Offenheit, die wir jetzt so viel besprochen haben. Und manchmal ist halt auch dann gefühlt vielleicht ein Rückschritt in Anführungszeichen hin zu einer konventionelleren Methode oder zum Altbewährten trotzdem auch wieder in dem Moment ein Fortschritt, weil man sich eingesteht, wie ihr sagt, ja okay, das ist jetzt aber aus ökonomischer Sicht oder wenn man, ja, irgendwo, was haben wir für große Zielkonflikte? Wir wollen halt am Ende Ressource Boden natürlich immer so bestmöglich bearbeiten, dass wir ja die für die nächsten Generationen bereithalten und trotzdem eben irgendwo auch ökonomisch über die Runden kommen. Das kann man ja mal so ganz hart sagen. Und ja, da eben sich in diesen Zielkonflikten zu bewegen und ja, die besten Entscheidungen zu treffen.
Ja, so ist es.
So ist es, genau. Jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir zu den wichtigsten, zu den wichtigen Fragen. Jetzt, wenn du jetzt, jetzt darf ich nicht fragen, wenn du in Italien bist, was würdest du machen? Wenn du jetzt in Deutschland bist, was würdest du dann, wenn du so einen gemütlichen Grillabend machst, was würdest du dann denn auf den Grill legen? Eher so eine Bratwurst oder eher so ein Steak oder ein Nackensteak oder ein Kotelett?
Bin ich schon Team Steak, muss ich zugeben. Wobei, so eine Käse-Krakauer, also die würde ich auch niemals ablehnen.
Stimmt, das hat schon mal jemand gesagt von der Käse-Krakauer. Da war ich auch ganz, bin ich auch ein großer Freund von. Das ist auch die meine, muss ich sagen, wenn es, wenn ich die Auswahl hätte zwischen unterschiedlichen Würstchen, dann würde ich auch immer die Käse-Krakauer nehmen. Also die,
ja, absolut.
Hatte ich gerade noch als Vorbereitung auf den Italien-Trip. Ich dachte, jetzt gibt's wieder so viel Pasta-Pizza. Erstmal noch ein gutes Würstchen.
Wurst, eine deutsche Wurst. Schön. Ja, und wenn du dann schon dabei bist bei deiner Käse-Krakauer, was gibt's dann dazu zu trinken? Gerne mal ein Bierchen oder doch zum Steak einen guten Wein?
Ja, doch, doch einen guten Wein. Also.
Ja, weil dann passt das ja super noch mit den Ländern, die du betreust. Ja. Da gibt's ja immer einen guten Wein.
Genau, das wollte ich auch genau so sagen. Ja, ich muss ja hier wieder den Ländern folgen, mich anpassen und zu Wein tendieren.
Ja, sehr schön. Dann haben wir ja diese wichtigen Fragen auch geklärt.
Ja, genau. Ja, Luisa, dann vielen Dank, dass du dir trotz deines deiner Dienstreise die Zeit genommen hast, hier uns aus dem Hotel Rede und Antwort zu stehen und interessante Einblicke zu geben. Ja, dann bestell Alessandro schöne Grüße von uns und
unbedingt
noch weiterhin eine schöne Zeit in Italien.
Dankeschön, richtig aus. Es war mir eine Ehre, hat viel Spaß gemacht.
Uns auch. Tschüss, Luisa.
Tschüss.
Ja, Carina, das war ja wieder eine, wie ich fand, spannende Folge mit Luisa und ich hoffe, dir oder du fandest es auch spannend und du hattest mal wieder einen interessanten Blick über den Tellerrand, so wie ich mir das auch erhofft hatte.
Ja, Johannes, ich kann dich beruhigen, du hast mir eine sehr nette Kollegin vorgestellt und ich habe einen sehr guten Einblick bekommen. Ich kannte Luisa vorher ja auch noch nicht persönlich, vielleicht ändern wir das mal noch demnächst irgendwo, keine Ahnung. Nee, war auf jeden Fall eine sehr interessante Folge, vor allen Dingen auch sehr interessant der Werdegang, wie ich ja in der Folge schon gesagt habe, spannend von eigentlich Tiermensch zu Landtechnik und dann nochmal über HR, also beziehungsweise ne, Personalabteilung. War schon interessant, aber zeigt ja auch nur, ja, was Lemken für ein toller Arbeitgeber auch ist, dass man da auch Chancen hat, ne, auch in andere Bereiche zu wechseln, wenn man das möchte und offen dafür ist. Und ich glaube, so wie ich das bei Luisa sehe, ist sie sehr offen dafür und das macht ihr auch großen Spaß. Also das kam für mich auf jeden Fall so rüber und nee, war eine sehr interessante Folge. Und wie gesagt, der Blick über den Tellerrand in andere Länder außerhalb unseres Kirchturms, der ist sowieso immer gut. Von daher tipptopp.
Sehr gut. Ja, aber ich muss auch sagen, ich mag eigentlich auch immer die Gäste, die wir aus den ausländischen Märkten haben und oder die über die ausländischen Märkte berichten können, weil das finde ich auch, ist, da habe ich ja schon mehrfach gesagt, das Spannende an der Arbeit bei Lemken. Du bist halt irgendwie dann international unterwegs und du kannst man oft aus deinem Kirchturm denken, was man so hat in Deutschland ausbrechen, weil du halt dann hörst, was machen jetzt die Spanier, was machen die Italiener, was machen die Engländer, die Niederländer, wen hat man noch, die Österreicher, hatten wir ja auch schon mal im Podcast mit Andreas und alle haben da irgendwie andere Sichtweisen auf die gleichen Geräte, muss man ja manchmal dann sogar sagen, ne, wenn man das eine, die eine Maschine wird dann in Italien zum Reissäen eingesetzt und gleichzeitig in England zum Frischerbsen säen oder wie auch immer und ja, das finde ich immer das Spannende und da war ich auch, ja, gut, dann sind meine Erwartungen voll erfüllt worden, dass Luisa daraus berichten kann und natürlich der Werdegang von Luisa ist auch sehr beachtlich, muss ich sagen und auch sehr, würde ich sagen, sehr selten vom Stallmensch oder vom Tiermensch hier, wie du sagst, zur Technik zu kommen. Meistens ist man ja dann doch in seiner Sparte drin, aber das zeigt ja auch, glaube ich, wie offen Luisa für neue Herausforderungen ist. Und deswegen ist sie, glaube ich, auch dann im Export genau richtig da unterwegs, weil ich glaube, da sind oft neue Herausforderungen, ändernde politische Rahmenbedingungen, unterschiedliche Märkten etc. Mhm. Dementsprechend glaube ich schon, dass das, oder hoffe ich, dass das auch für die Zuhörer eine schöne, interessante Folge war. Ja, Carina, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an Luisa, dass sie dabei war. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen noch habt zum Werdegang von Luisa oder wie auch immer zum Job von Luisa, dann kommt gerne auf uns zu. Ansonsten immer wieder gerne Feedback. Und danke dir, Carina. Und dann überreiche ich dir wie immer das letzte Wort.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch wie immer bei allen Zuhörern und bei Luisa. Danke, dass du dabei warst und uns mit interessanten Infos versorgt hast. Ja, und ich würde sagen, wir starten dann jetzt mal in den letzten Reisetag, sage ich schon, Erntetag, weil ich dir eine gute Reise wünschen wollte. Haben wir es überhaupt gesagt, dass du auch in Urlaub gehst, dass wir deswegen die Folge früher aufnehmen?
Nee,
darf ich es überhaupt sagen?
Ja, kannst du gerne sagen. Ich habe ja gesagt, dass ich in die Toskana fliege wegen dem Wetter.
Ja gut, aber ich weiß nicht mehr, ob du gesagt hast, wann. Wie auch immer, Johannes, dir einen schönen Urlaub und ja, wir hören uns dann alle in 2 Wochen gesund und munter hoffentlich wieder. Bis dahin.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.